Hallo Alex.
Hallöchen Danny.
Es ist Wahljahr. Möchtest du was dazu sagen? Nein. Ich bin jetzt ab heute Politikverdrossen, habe ich beschlossen. Ich werde mich nur noch mit Pittiplatsch beschäftigen und Schnatterinchen.
Ja, das tut mir leid, dass das Thema, das ich heute mitbringe, eine ziemlich politische Komponente hat.
Auch das noch. Das sind die Ostkinder 8082. Mein Name ist Danny.
Und ich bin Alex.
Und das ist das Intro. Schön, dass Sie wieder hier sind.
Ja, ich freue mich auch. Und wir müssen ja auch wieder ein bisschen anziehen, ne? Weil wir haben ja schon in der letzten Folge gesagt, wir werden regelmäßig gefragt, wann kommt die neue Folge.
Es ist unser Hobby. Und das Wichtigste, wenn man ein Hobby hat, zum Beispiel ein Aquarium, ist, regelmäßig die Fische zu füttern. Wir haben allerdings ein Hobby, wo das egal ist, weil hier verhungert ja niemand, wenn wir nicht senden.
Naja, vielleicht intellektuell verhungern. Nein, ich freue mich ja, dass Nachfragen kommen. Das bedeutet, das Interesse ist noch da bei den zwei Leuten.
Gott sei es gedankt. Und deshalb geht es auch direkt los, denn unser Motto ist, wir wollen die Leute nicht langweilen. Gleichzeitig habe ich ein Verbot, dich zu unterbrechen. Du gleichzeitig, andere Hörerinnen wünschen auch, dass du mich nicht unterbrichst. Und so reden wir einfach wie immer dahin. Und alle müssen damit leben. Apropos, wir werden demnächst mal eine Folge mit Kommentaren machen, weil wir haben viele Audios gekriegt, schriftliche Kommentare, aber irgendwie ist es dann doch so viel, aber gleichzeitig so themenunspezifisch, dass es komisch ist, das hier in diese Sendung einzubauen. Wir werden wieder mal ein Kommentare-Special machen, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also nicht, dass ihr uns nichts mehr schicken sollt. Im Gegenteil, wir freuen uns sehr, sehr darüber und auch über die Audiokommentare. Es sind auch wieder einige gekommen in letzter Zeit. Und das unterstützt uns natürlich. Wir freuen uns natürlich auch über Rezensionen, falls ihr die uns noch nicht gegeben habt bei Spotify oder Apple oder was auch immer ihr für einen Podcatcher nutzt. Aber ich glaube, es wäre besser, wenn wir das in einer Folge mal wieder zusammenbringen, weil ihr habt auch sehr schöne und tolle Geschichten mit uns geteilt. Und das jetzt hier so reinzuquetschen, haben wir gemerkt, das wird dem einfach nicht gerecht.
Aber es stimmt. Ich möchte ja nochmal einen Appell machen, nochmal an die jungen Pioniere. Appellieren, nein. Ich möchte nochmal, also nicht mal jeder 20. hat es mal ein Sternchen bei Spotify oder so gegeben. Wir brauchen Sternchen. Podcast-Sternchen, damit wir Reichweite generieren können. Wir haben ja sonst nichts.
Aber es wäre schön, wenn es natürlich 5 Sterne sind. Ne?
Ja, mindestens 2.
Ja, wir freuen uns auf jeden Fall.
Wir wollen die Leute nicht langweilen und wir starten mit dem Wort. Willst du uns bitte für alle neuen Hörerinnen erklären, was es damit auf sich hat?
Ja, Danny wird heute ein Wort mitbringen, von dem ich nicht weiß, welches das ist. Und dann fangen wir an, darüber einfach zu sprechen, so wie uns gerade die Gedanken und Ideen in den Kopf schießen. Und ihr könnt sozusagen direkt mit assoziieren. Das passiert nämlich meistens. Und welches Wort hast du denn mitgebracht, Danny?
Ich habe ein Thema mitgebracht, so ein themenspezifisches Überwort, für die ich kein richtiges Wort gefunden habe, weil ich will was erzählen, aber wusste nicht, wie ich das auf ein Wort eindämpfen kann. Und deshalb heißt mein Wort heute Sehenswürdigkeit.
Okay, das ist ein sehr großes Überwort. Dann erzähl mal.
Weil nee, du bist dran. Was fällt dir zur Sehenswürdigkeit ein? Zu deiner Heimat, deiner Region, zu Rostock? Also, Kindheit?
Ja, also Sehenswürdigkeit ist immer so bei Rostock bei mir immer so ein kleines schwieriges Thema. Denn bei Sehenswürdigkeiten denke ich sehr schnell auch an Museen. Und ich fand das immer sehr traurig, dass Rostock nicht so dieses hammergeile Museum hat. Also wir haben natürlich ein Schifffahrtmuseum und Edward Munk Haus, weil Edward Munk in Warnemünde ganz gerne dort Zeit verbracht hat und so. Aber für mich war, wenn ich so an so geile Museen denke, dann ist das zum Beispiel das Meereskundemuseum in Stralsund und das Ozeaneum, so sowas. Und ich fand das immer schade, dass es in Stralsund ist, auch wenn das Teil meiner Heimat war, weil meine Oma, mein Opa dort gelebt haben. Aber Rostock fehlt irgendwie so aus meiner Sicht ein Museum, das mich dolle interessiert. Ansonsten gibt es natürlich auch Sehenswürdigkeiten so aller Natur. Da wird es dann schon wieder ein bisschen besser und schöner. Und ja, aber es ist so, ja, also es gibt jetzt nicht so das Ding, wo ich jetzt sagen würde, Rostock hat die Sehenswürdigkeit. Also es ist nicht so der Eiffelturm oder in Toronto der CN Tower. Wobei übrigens der schönste Satz, den ich zum CN Tower gehört habe, das ist ja immer noch eins der höchsten freistehenden Gebäude der Welt. Da hat man so jemanden aus Toronto gefragt, ob er denn auf den CN Tower geht. Und der sagte, ja natürlich, das ist der einzige Ort, wo ich diesen verdammten Turm nicht sehen kann. Und wo wir schon bei Türmen sind, ich möchte kurz eine kleine Werbung machen. Es gibt nämlich einen Leuchtturm in Rostock, beziehungsweise in Warnemünde. Und dieser Leuchtturm ist in einem großen Kinofilm mit Leonardo DiCaprio mal benutzt worden. Jetzt habe ich leider vergessen, wie der Film heißt, aber wo auf jeden Fall so Kriminalding.
Dann war es wahrscheinlich Shutter Island.
Ja, Shutter Island, danke. Das passt ja auch zum Leuchtturm. Das genau, und das ist der Leuchtturm aus Warnemünde.
Ach, das wusste ich gar nicht.
Worden ist.
Und ja, dabei war ich schon so oft in Warnemünde und ja, habe den Leuchtturm sogar schon mal bei Sturm erlebt, was spektakulär ist, wenn da so die Wellen dagegen schlagen.
Also von daher, nee, das ist, dieser Leuchtturm ist, der kann gar nicht von Wellen getroffen werden. Der steht neben dem Teepot. Das, was du meinst,
ach, ist der,
ein anderer Leuchtturm, der an der Mole ist. Und
ja, da, genau, den meine ich.
Genau, diese grünen, weißen.
Ach so, nee, bei dem habe ich aber schon mal hochspaziert, der da an dem Teepot.
Und da ist dann auch, also häufig zu Silvester findet dort auch Feuerwerk statt. Ja, das zu Sehenswürdigkeiten. Es gibt sicherlich noch mehr dazu zu erzählen, aber ich bin jetzt einfach so gespannt, was deine Geschichte dazu ist und warum du dieses Wort mitgebracht hast.
Seit unserer Presseanfrage, die wir bekommen haben, ein Interview zu führen mit dem Arbeitstitel »Wie ticken denn die Ostdeutschen?« ist mir aufgefallen, als ich mich da so ein bisschen reinversetzt habe. Und deshalb wusste ich nicht, wie das richtige Wort ist, was ich mitbringen soll. Aber dass wir, wenn du aus Ostdeutschland kommst, eine sehr große Region zu bespielen haben, die unsere Heimat ist. Während jetzt zum Beispiel sonst ja eigentlich in Deutschland sehr filigran ist. Also das heißt, ich bin nicht aus Bayern, ich bin aus Franken. Und dann vielleicht, ich bin aus Oberfranken. So, da bist du schon, ne, so. Also, oder ich bin nicht aus Hessen, ich bin aus dem Schwabenland oder so. Also das ist einfach so eng gefasst. Aber sobald man Ossi ist, geht die Region so auf und du bist auf einmal für ganz Ostdeutschland zuständig.
Ja, das stimmt schon. Manchmal komme ich mir vor wie so ein Touristenführer für Ostdeutschland.
Ja, genau, Touristen. Ja, richtig. Und da fiel es mir nämlich auf, weil was mir in Köln immer wieder begegnet, bei dir in Rostock ist das wahrscheinlich ein bisschen anders. Aber für mich als Thüringer, wenn ich hier, die Leute fragen mich, wo kommst denn du her? Dann sage ich, ich komme aus dem Kyffhäuser Kreis. Dann sagen die Leute mal, kenne ich, nie gehört. Ein Original lebt in Köln. Ich sage, kennst du die Kyffhäuser Straße in Köln? Dann sagen die Leute, ja. Ich sage, die heißt so wegen Kyffhäuser.
Da habe ich nie drüber nachgedacht. Es ist sogar für mich gerade schockierend.
Das kleinste Mittelgebirge Europas. Oder dann so Sachen wie, also die Leute wissen nicht, wo ich herkomme, wissen es aber. Dann frage ich jemanden zum Beispiel, kennst du Bibi Blocksberg? Ja, ja, der Blocksberg, der Brocken. Ah ja, den kenne ich. So, ja, das ist bei mir um die Ecke. Oder kennst du hier Himmelscheibe von Nebra, die sie da gefunden haben, den Urmenschen? Ah ja, ja, kenne ich. Ich sage, ja, das ist bei mir 20 Kilometer entfernt. Und so geht das immer ewig hin und her, dass die Leute denken, ach ja, stimmt, Barbarossa, ah ja, so. Und trotzdem sagen die, wo ist denn das? Und dann sage ich immer, ja, so eine halbe Stunde von Göttingen. Ach so, ja, dann weiß ich, wo das ist. Also es ist so, obwohl so ganz viele Sachen, die man kennt, direkt in meiner unmittelbaren Umgebung, meiner Heimat sind, wo ich herkomme, bin ich trotzdem für ganz Ostdeutschland zuständig. Obwohl das sehr kulturell dicht ist eigentlich, dieses Gebiet. Hm. Weißt du, und deshalb habe ich die Sehenswürdigkeit mitgebracht, weil alle Sehenswürdigkeiten sind bekannt, aber dennoch wird es nicht als Region, sondern irgendwie als Ostdeutschland wahrgenommen. Immer noch hier in Köln.
Ja, ich glaube, das ist ja das Schöne an unserer auch Bierort- oder Heimatkunde-Rubrik, dass wir häufig über Städte sprechen, wo man dann merkt, okay, da ist dann das Stadtrecht 1200, 1300 gekommen, wo man merkt, das hat ja gar nichts mit Ostdeutschland zu tun oder noch nicht mal mit dem Deutschland, das wir jetzt so kennen in seinen Umrissen, sondern dass dort einfach eine vielfältige Geschichte ist und dass die, nur weil jetzt sozusagen die DDR 40 Jahre existiert hat, ist ja diese Geschichte nicht auf einmal verkürzt. Ne? Also die meisten Sehenswürdigkeiten, die du ja auch gerade beschrieben hast, die gab es ja auch schon vor der DDR. Wobei Bibi Blocksberg weiß ich jetzt nicht, aber den Blocksberg. Jetzt denken wahrscheinlich viele Leute, Bibi Blocksberg kommt aus Thüringen.
Ja, Sachsen-Anhalt oder was ist das? Ich weiß gar nicht. Steht der Brock nicht auf drei Bundesländern? Ach, was weiß ich? Ich bin Ostdeutscher, was interessiert mich meine unmittelbare Umgebung? Aber schließt ja nahtlos an die Geschichte an, dieses nochmal aufzugreifen, wo du sagtest, dass Rostock ja auch nicht als Norddeutschland wahrgenommen wird, du dann auch irgendwie Ostdeutschland bist. Und, aber die haben die Leute weniger Probleme oder wissen die Leute auch nicht, wo Rostock ist eigentlich, wenn du in Köln
also,
so bist.
Mir begegnet das trotzdem häufiger, also dass ich dann sage, Rostock, ja, hat man irgendwie mal so gehört, aber kann das dann, ich sage jetzt mal, auch nicht unbedingt auf der Karte einzeichnen. Mhm. Interessanterweise, viele kennen aber Warnemünde. Also Warnemünde ist, also die Warnemünder würden natürlich sagen, dass sie nicht Rostocker sind. Das ist auch heute noch so. Also alle, die aus Warnemünde kommen und vor allen Dingen dort auch schon, ich sag jetzt mal, in zweiter, dritter Generation sind, die sagen, ich bin kein Rostocker. Und das Ortsschild, das steht, glaube ich, auch mittlerweile wieder Warnemünde, aber es ist offiziell ein Stadtteil von Rostock und für mich ist das Rostock, Punkt.
Wie ist das bei euch? Das würde ich fragen, bei Warnemünde sieht das anders. Bei uns zum Beispiel, und das ist der große Kontrast wieder zu dem Thema, ich wurde aus dem Westen zum Ostdeutschen gemacht, weil die scherzhafte Konkurrenz bei uns ja genauso dicht ist wie hier Köln-Düsseldorf. Ja, also wenn bei uns jemand aus dem Oberharz kommt, hat man schon Vorteile, macht sich irgendwie als Kind drüber lustig. Oder Nordthüringen ist schon was anderes, als wenn du jetzt aus dem Eisfeld kommst und so. Weil das ja irgendwie, da macht man so Späße mit, wie so Köln-Düsseldorf und so, dass man ein bisschen in Konkurrenz steht. Aber dennoch wird das gar nicht wahrgenommen außerhalb dieser Region. Obwohl zum Beispiel vom Köln-Düsseldorf-Konflikt ja jeder weiß, glaube ich, in ganz Deutschland weiß man, dass die Städte sich irgendwie nicht leiden können.
Ach, also wenn ich jetzt mit meinen Rostocker Freunden spreche, die kennen diese Köln-Düsseldorf-Geschichte auch nur durch meine Erzählungen. Also das ist jetzt gar nicht so verbreitet, wie man denkt. Und bei uns ist es ja eher Rostock-Schwerin, wenn auch relativ frisch, weil einfach Schwerin die Landeshauptstadt geworden ist nach der Wende und die Rostocker natürlich als einzige wahre Großstadt Mecklenburg-Vorpommerns sich erhofft hatten, selber zur Hauptstadt zu werden. Deswegen machen wir uns immer lustig über Schwerin, auch, also dass sie nur Hauptstadt geworden sind, weil sie ein hübsches Schloss haben, was jetzt übrigens UNESCO-Weltkulturerbe geworden ist vor wenigen Tagen. Zu Recht natürlich, ist schön, aber muss man deswegen eine Hauptstadt werden? Du merkst schon, ich kann das gar nicht richtig verbergen. Aber warum Warnemünde wahrscheinlich auch bekannt ist, muss man dazu sagen, dort fahren ja halt viele Kreuzfahrtschiffe los, weil dort eben also ein Hafen ist, also nicht der einzige in Rostock. Und die Kreuzfahrtschiffe kennen, also wenn ich dann sage AIDA und AIDA kommt aus Rostock, dann es kommt da nämlich auch so diese Verbindung. Ah ja, stimmt, AIDA kenne ich. Ne? Machen ja auch viel Werbung. Übrigens habe ich lange Zeit selber gar nicht gewusst, dass AIDA aus Rostock ist. Also es geht auch so. Aber ansonsten muss man auch fairerweise sagen, Rostock hat auch, ich sage jetzt mal, knapp unter 250.000 Einwohner. Wenn ich jetzt wirklich mal gucken würde, alle Städte, die ungefähr diese Einwohnergröße haben, kenne ich die alle? Könnte ich die alle in eine Karte einzeichnen? Wahrscheinlich nicht. Fällt mir übrigens auch, wenn ich dann jetzt über die gesamte ostdeutsche Region schaue, dann da gibt es auch ein paar Städte, die ich zum Beispiel noch nie besucht habe, bei denen ich jetzt auch nicht anfangen könnte, als Touristenführer gut zu funktionieren. Also Beispiel Erfurt. Ich war immer noch nicht in Erfurt. Ich glaube, das ist eine wunderschöne Stadt. Aber ich kann über Erfurt noch nicht so viel sagen.
Da gibt es ein Pittiplatsch-Denkmal.
Ja,
auf der Rathaus.
Deswegen musste ich auch gerade an Erfurt denken, weil du letztes Mal das erwähnt hattest bei Pittiplatsch. Ja, na immerhin, also jetzt weiß ich eine Sache mehr über Erfurt.
Deshalb habe ich auf jeden Fall das Wort mitgebracht, dass man Sehenswürdigkeit, man kennt viel in meiner Heimat, aber weiß nicht, wo es ist. Und ich bin dann immer in Erklärungsnöten, den Leuten umständlich zu erklären, wo ich eigentlich herkomme.
Was mir auffällt, ich nutze Sehenswürdigkeiten häufig als so eine Art Werbung für Ostdeutschland, weil es immer noch so viele Menschen gibt, die noch nie in irgendeinem ostdeutschen Bundesland waren. Das finde ich immer, ich finde das weiterhin sehr merkwürdig, muss ich zugeben. Und das begegnet mir auch bei Leuten, weißt du, die in Neuseeland waren oder sonst wo, also die gefühlt die ganze Welt bereist haben, aber hier sozusagen in der Nachbarschaft nicht waren. Und in letzter Zeit ist mir auch häufiger untergekommen, dass dann gesagt wird, ja, ich traue mich nicht. Also ich traue mich nicht nach Dresden zu fahren, wo ich dann immer denke, hä? Also diese Ängste kann ich auch nicht nachvollziehen und klar, wenn man jetzt die Nachrichten also so sich anguckt, dann du hattest das schöne Wort mal benutzt, man hat das Gefühl, das wäre so ein Gruselkabinett der Osten, habe ich ja letztens in diesem WDR 5 Interview dann ja auch benutzt, manchmal hat man ja wirklich also in den Nachrichten den Eindruck, also das wäre so eine No-Go-Zone, wie man manchmal auch gesagt hat und so benutze ich Sehenswürdigkeiten häufig als so, hey, das muss man mal gesehen haben. Und versuche damit irgendwie auch also unterschiedliche ostdeutsche Bundesländer irgendwie schmackhaft zu machen. Ne? Also jetzt gerade wenn wir über Sachsen reden, ne? Das Sandgebirge, das nenne ich dann immer so den Grand Canyon Deutschlands oder Spreewald, ne? Weil immer über Venedig gesprochen wird, naja, dann geht doch mal ins Klein-Venedig Deutschlands, ja. Also natürlich Rügen. Bei Rostock mache ich immer den Witz, dass viele fahren ja immer zur Nordsee, wo ich dann immer sage, wieso fährst du zur Nordsee? Da ist jetzt die Hälfte des Tages kein Wasser da. Fahr doch mal zur Ostsee, da ist das Wasser 24 Stunden verfügbar. Ja. Wir sind immer ganz überrascht, wenn ich denn sage, dass es dort einen wunderschönen Strand gibt. Überhaupt, also in der ganzen Gegend, also dass es tolle Strände sind, sauberes Wasser. Ja, du siehst, ne, also so meine Liste geht dann schnell auch los. Also ich versuche dann wirklich die Leute irgendwie dafür zu gewinnen, ne, für Naturereignisse, für Museen, für was auch immer. Da bin ich irgendwie, da komme ich in, ich weiß gar nicht, ob das sogar ein defensives Verhalten ist, also auch wenn ich offensiv die Dinge verkaufe, ja.
Ich gebe es offen und frei zu, ich war in allen deutschen Bundesländern schon, bis auf in einem. Aber es ist mein Ziel, da auch noch hinzufahren. Im Saarland. Ich war tatsächlich noch nie im Saarland. Warum, weiß ich nicht, aber es war so. Nach Trier hört es bei mir auf.
Ja, im Saarland war ich auch noch nicht. Ich überlege gerade, ob ich in Rheinland-Pfalz schon war. Da bin ich mir gerade unsicher.
Warst du noch nie in Koblenz?
Dann war ich in Rheinland-Pfalz. Wow, meine Geo-Abi-Note ist gerade dahin geschwommen. Nee, ich habe jetzt auch gerade über die Rheinland-Pfalz-Grenze.
Ja, der Rhein trennt ja auch die Bundesländer, deshalb ist es für mich immer so schwierig, das ist ganz komisch. Also fährst du irgendwie im Rhein, links hast du dann Frankfurt, das ist Hessen, dann ist Wiesbaden, ist das irgendwie nicht mehr. Und dann hast du Rheinhessen, aber Rheinhessen ist eigentlich Rheinland-Pfalz. Ist alles so verwirrend hier im Westen. Die sind alle ganz komisch.
Ja. Nee, du hast recht, Saarland ist das einzige Bundesland, das ich auch noch nicht besucht habe. Und mein Chef, der kommt aus dem Saarland, ist auch ein ganz, ganz stolzer Saarländer. Also ist immer dadurch umso witziger, weil ich mehr über das Saarland manchmal höre, als man sich das vielleicht vorstellen kann. Also schöne Grüße an dich, Philipp.
Waren jetzt mehr Leute noch nicht in Ostdeutschland oder mehr Leute nicht im Saarland? Das müsste jetzt mal, da könnte Katapult meine Grafik zu machen, dieses Magazin.
Die Ironie ist ja, dass das Saarland ja auch ein Bundesland ist, das ja lange Zeit das neue Bundesland war, weil das ja später erst dazu kam. Die haben ja auch so eine Geschichte, irgendwie nicht so richtig dazu zu gehören. Von daher verbindet vielleicht das Saarland mit den ostdeutschen Bundesländern manchmal mehr, als man denkt.
Ja, das war mein Wort. Danke, dass du mitgemacht hast, zugehört und über Sehenswürdigkeiten gesprochen haben. Die Top 3 ganz schnell, die man Rostock gesehen haben muss.
Also Warnemünde als Ganzes, dann Kirche, die Marienkirche, auf jeden Fall besuchen, weil dort eine sehr, 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 sehr alte Uhr auch ist, die man sich angeguckt haben muss. Und dann vielleicht noch als Drittes, weil es ein schöner Aussichtspunkt ist, das ist die Petrikirche. Die hatte eigentlich gar kein Dach mehr oder keine Kirchenspitze. Die ist dann nach der Wende wieder aufgebaut worden und man kann da bis nach oben und hat dann einen wunderschönen Ausblick, sofern natürlich das Wetter mitmacht. Und neu gelernt letzte Woche, direkt bei der Petrikirche, also von daher, wenn man schon dort ist, kann man runtergehen und man kann eine Bootstour machen. Mit so einem E-Boot kann man bis zu 6 Leute irgendwie da hinsetzen und wir haben dann so einfach abends 2 Stunden und Zeit genommen, du kriegst eine kleine Anweisung, so ein E-Boot und dann haben wir so Snacks, so Frikadellchen, Käsewürfel und so und ein bisschen was zu trinken mitgenommen und dann sind wir dort am Stadthafen die Warne hoch und runter gefahren, das war wunderschön und für mich war das neu, denn ich wusste gar nicht, dass man eine Bootstour im Stadthafen machen kann.
Die eigene Heimat nochmal neu zu entdecken, immer. Ja.
Na gut, aber wenn du jetzt schon nach meinen 3 Top-Sehenswürdigkeiten fragst, was sind es denn bei dir aus deiner alten Heimat, Sondershausen?
Ich finde spektakulär den alten Kalischacht runterzufahren. Wir haben ein Erlebnisbergwerk. Du kannst also 700 Meter in die Tiefe fahren. Da finden auch Marathons und Fahrradtouren statt. Aber es ist total spektakulär, sich da runterfahren zu lassen. Und dann fährt man auf so einem riesen Kipplader, wird man im Kreis gefahren und kriegt das Bergwerk gezeigt. Toll.
Das klingt wirklich gut. Ja, vor allen Dingen für mich, der vom Meer kommt. Wo irgendwie, ich glaube, der höchste Punkt MacPoms.
Zweitens Possentor, auch spektakulär. Eines der ältesten oder noch erhaltensten oder größten, ich habe es vergessen, Fachwerktürme. Also ein Turm aus Fachwerk gebaut. Du kannst über die ganze Stadt gucken. Toll. Großer Tierpark. Allerdings hochlaufen, weil Parken kostet 6 Euro. Das finde ich viel zu teuer.
Und Nummer 3?
Nummer 3, das war's. Mehr gibt's nicht. In ganz Nordthüringen.
Okay, dann habe ich noch einen 5. Tipp für Rostock, nämlich den Zoo, weil du den gerade so indirekt angesprochen hast. Und da gibt es jetzt ein Darwineum. Ich habe es leider noch nicht gesehen, aber das soll wohl sehr, sehr schön sein. Und der Rostocker Zoo hat in den letzten Jahren auch viele Auszeichnungen bekommen. Auf jeden Fall tolles Affenhaus. Also, und ich bin ja ein riesengroßer Affenfan. Von daher Rostocker Zoo, sehr empfehlenswert. Auch für Menschen ohne Kinder.
Ja, und mal gucken, wie lange es das Darwineum noch gibt, bis wir weit auch hier so weit sind, die Evolutionstheorie wieder anzuzweifeln und so für gotteslästerlich zu halten.
Ja, herrlich. Ja, danke schön. Das Wort hat auf jeden Fall was mit mir gemacht, habe ich jetzt gerade gemerkt. Bin hier in so eine Werbetour direkt reingegangen. Schön. Dann kommen
und
zum
natürlich
Thema.
Auch umgekehrt, was Aha. mich natürlich auch abschließend zum Wort, weil es natürlich nicht nur die schönen Dinge sind, sondern wenn ich halt sage, Mittelbau Dora Buchenwald, wo die V2 gebaut worden ist, dann wissen die Leute auch sofort, von was ich rede, aber wissen immer noch nicht, wo es ist. So, also diese Geschichte spielt sich in den guten und schlechten Sehenswürdigkeiten, wie man so nennt, dann ab.
Ja.
Es war und ist sehr viel los in Thüringen und keiner weiß es.
Ich sehe dich schon irgendwie als so, dass bald eine Werbepartnerschaft mit dir aufgemacht wird. Oh Gott, wie du dann also durch Thüringen reist und dir die schönsten Sehenswürdigkeiten für Westdeutsche erklärt.
In so einem alten, weißt du, so, dann mache ich richtig mal, lege ich richtig meinen Thüringer Dialekt auf und dann kriege ich so alte Uniform, weißt du, wie so alte Stadtführer immer so, kriege ich so eine traditionelle thüringische Wamskleidung an.
Mit so einem Hütchen.
Ja, Hütchen und Stock und so Schuhen mit so Ringeln drin. Ich bin ganz gespannt, denn ich wollte diesen Podcast hier entpolitisieren, wieder zurück in den Eskapismus, heimelig werden, ja, volkstümlich, uns an alte Zeiten erinnern, wie schön es doch immer war. Und jetzt kommst du wieder mit Politik, habe ich gehört, hast du mir angedroht. Aber ich werde dir offen zuhören. Was ist das Thema? Ich bin ganz aufgeregt.
Ja, das Thema ist, wir sind das Volk.
Oh nein. Ja,
sehr gut. Wieso, oh nein? War das nur ein Scherz? Oder?
Ja, natürlich.
Was macht es denn mit dir? Erzähl mal ein bisschen, was fällt dir dazu erstmal ein, bevor ich hier starte, um mal so den Hintergrund dazu bringe?
Also ich kann mich erinnern, meine früheste Erinnerung ist, dass es wirklich in der Wendezeit war, dass Wir sind das Volk irgendwie auf so Demos gerufen wurde. Das ist mir also durchaus bewusst, dass ich das damals medial als Kind so nebenbei mitbekommen habe, dass das wohl der Spruch gewesen ist. Dann verliert sich das in der Geschichte, was eigene Erfahrung ist und Erzählung, weil es natürlich der typische Ausdruck für die Revolution in der DDR gewesen ist. Und dann verfärbt sich das ab 2015, glaube ich, mit wem gehört dieser Spruch? Wir sind das Volk. Als die ganz Pegida-Demonstrationen, Monatsdemonstrationen auch da, diesen Spruch für sich beanspruchten. Und dann in Zeiten von Social Media, die ihren Höhepunkt hatten, würde ich behaupten, zu dieser Zeit, ein großer Kulturkampf losging. Seid ihr das Volk oder seid ihr es nicht und dürft ihr das benutzen? Und das ist alles, was ich dazu sagen kann.
Ja, also das fasst eigentlich schon gut zusammen, was ich jetzt gleich erzählen werde. Ich habe das Thema auch gewählt, weil wir sind das Volk. Mhm. Man kommt an diesem Spruch gar nicht vorbei, wenn irgendwie über die Revolution gesprochen wird. Ne? Also diese ganzen Dokus, da gibt es Jahrhunderte. Und dann kommt meistens immer dieses, wo dann Tausende, Zehntausende Menschen stehen und dann immer, wir sind das Volk, wir sind das Volk. Ne? Und dann eben aber dieser Schwung zu heute, wo dann Pegida und auch die AfD, komme ich auch gleich, auf Wahlplakaten den gleichen Spruch benutzen und wo man natürlich dann denkt, so huch, dürfen die das überhaupt und meinen die eigentlich auch das Gleiche? Und dann habe ich mir die Frage gestellt, wer hat denn eigentlich gesagt oder ausgesucht, dass das jetzt zum Slogan so einer Demonstration werden soll?
Das hätte ich auch, das wäre meine spannendste Frage. Ich habe mich nicht getraut, es zu fragen, weil ich Angst hatte, du sagst, oh, das weiß ich nicht. Aber ich bin total gespannt, wie es das, also was das eigentlich auf sich hat mit diesem Spruch.
Spoiler, ich habe es jetzt nicht rausgefunden. Ah. Also ob es jetzt sozusagen eine Person gibt, die dann sozusagen als Urheber oder Urheberin gilt. Aber es gibt auf jeden Fall eine Annäherung. Man kann zumindest mal sagen, an welchem Ort das entstanden ist und wie es, sagen wir mal, entstanden ist und auch gewachsen ist. Denn wie du ja selber sagst, also bei den Demonstrationen 89 begann also dieser Satz als, ja, als Parole, als Slogan auf den sogenannten Montagsdemonstrationen, so genannt, weil sie also Montagsdemonstrationen auch hießen. Und was vielleicht schon mal so ein bisschen auch um Spannung hier aufzubauen, dieser Satz hat sich dann etwas verändert nach ein paar Monaten. Ein Wort wurde auf einmal ausgetauscht. Und darüber gibt es dann so einiges noch zu erzählen. Und deswegen dachte ich, es lohnt sich einfach mal in die Geschichte dazu zu gucken und vor allen Dingen auch diesen Bogen zu heute, weil wir sind das Volk für mich auch sinnbildlich für eben diese Demonstration steht und gegen wen wurde eigentlich demonstriert und für was. Und da wollte ich mit dir dann am Schluss auch nochmal sprechen, wie, was bedeutet Demonstration heute auch noch für uns, gerade jetzt auch, weil ja in diesem Jahr ich zumindest das erste Mal seit langer Zeit mal wieder auf einer Demonstration war, wie sich das anfühlt, also das so ein bisschen dazu. Ich fange erstmal mit einer Überraschung an. Wir sind das Volk ist kein Satz, der 89 entstanden ist, sondern den gab es schon zweimal vorher, nämlich einmal 1835 in Dantons Tod von Georg Büchner. Und dort war dieser Satz ein Ausdruck von einem Bürger, um den Volkswillen gegen die Obrigkeit auszudrücken. Und dann gab es noch die Märzrevolution, also ein bisschen später, 1848. Und dort gab es dann ein Gedicht, das hieß Trotz alledem von Ferdinand Freilichgrath. Und in der letzten Strophe taucht dieser Satz, wir sind das Volk, auch nochmal auf. Und in einem ähnlichen Kontext, also wo es dann eben auch darum geht, also da gibt es das Volk auf der einen Seite und die Obrigkeit auf der anderen. Und das verbindet sich tatsächlich auch mit dem Satz, wir sind das Volk, wie es dann bei den Montagsdemonstrationen passiert ist. Und es ist so, man kann das relativ gut auf einen Tag auch runterbringen. Die meisten, wenn man jetzt also mal schnell recherchiert, bringen immer den 9. Oktober 1989 nach vorne, wo ungefähr 20.000, nee, waren ein bisschen mehr, also schon zehntausende Leute auf einer großen Demo in Leipzig waren, nämlich eine Montagsdemonstration. Aber dokumentiert war es schon eine Woche vorher, nämlich am 2. Oktober. Dort gab es auch einen spontanen Demonstrationszug, so wird es genannt. Und dieser Demonstration gegenüber stand die Volkspolizei und mit einer Hundestaffel, die waren bewaffnet, haben eine Straßensperre gemacht. Und man hatte zu der Zeit auch ein bisschen Angst, also weil nämlich in China waren dort die Studentenproteste und du kennst ja dieses Bild von diesem einen Studenten, der dem Panzer gegenübersteht auf dem Tiananmen-Platz. Boah, ich bin nicht gut in der Aussprache.
Man bis heute, ich habe letztens eine Doku gesehen, man weiß ja bis heute nicht, wer dieser Mann ist. Ne? Ob das ein Student war oder jemand, der vom Einkauf, der hatte ja diese Einkaufstüte in der Hand oder so Beutel, ist total unklar, weil man nie gefunden hat, wer das ist. Man weiß auch nicht, was aus der Person geworden ist wohl.
Und was ich auch krass finde, habe ich in einer Doku dazu auch gesehen, dass in China mittlerweile das so zensiert ist, dass dieses Bild im Grunde genommen nicht auffindbar ist. Also du kannst es dort nicht einfach sozusagen ergoogeln, sondern man hat also das, man versucht es aus der kollektiven Erinnerung quasi zu löschen, um also, dass die Vermutung, dass man also junge Menschen zum Beispiel nicht ermutigt zu protestieren. So nach Motto, hat es nie gegeben und braucht ihr auch erst gar nicht versuchen. Ja, und da kommen wir nämlich auch dazu, wie wahrscheinlich der Satz auch entstanden ist. Es ist nämlich so, dass in einer Leipziger Zeitung hat man also von diesen Demonstranten von Rowdies gesprochen. Dann hat man skandiert auf dieser Demonstration, also gegenüber diesen Polizisten, wir sind keine Rowdies, wir sind das Volk. Aber es gibt auch einen zweiten Satz, der auch genannt wird, wahrscheinlich auf der gleichen Demonstration, nur einfach anders ausgedrückt, weil die Volkspolizei hat nämlich den Demonstranten zugerufen und eben gesagt, hier ist die Volkspolizei. Und daraufhin haben dann Demonstranten geantwortet, Volkspolizei, aber wir sind doch das Volk. Also darin steckt auch, wir sind das Volk.
Das und ergibt durchaus Sinn.
Ich finde auch, das hat irgendwie, also deswegen, ich finde das immer auch so spannend, zu sehen, so ein bisschen mehr Kontext dazu, weil häufig ja dann Sätze, also weil die so knackig sind, dann übernommen werden, aber manchmal gibt es einfach noch einen Satz davor. Also ein berühmter Satz in den letzten Jahren war ja von Angela Merkel, wir schaffen das. Und man könnte ja meinen, ne, so oh, T-Shirt-Spruch, die hat jetzt eine riesen Rede gehalten, wo sie gesagt hat, wir schaffen das. Aber das hat sie ja so nie gesagt. Also wenn man sich die Rede, muss man ja schon in Anführungszeichen setzen, wenn man sich die nochmal anschaut, wo sie, wir schaffen das, sagt, dann sagt die das inmitten eigentlich eines Riesenabsatzes. Ja. Also die Bedeutung, die Aufwertung, die es danach bekommen hat, sowohl im Negativen wie Positiven, hat ja eigentlich nichts mit dem zu tun, wie es eigentlich mal genannt worden ist.
Ja, eine Umkehrschluss natürlich auch, ein Thema Ostalgie, ne, wie wir letztens bei der Jungpionier-Folge hatten, dass die Leute auch immer sagen, seid bereit, immer bereit. Ah, die Jungpioniere so, ne? Aber weglassen, dass der Spruch halt geht, seid bereit, immer bereit für Frieden und Sozialismus. Mhm. Und das dann wegfällt einfach, weil es dann nicht in das Bild passt, der schönen Ostalgie, wie schön früher alles war.
Ja, aber man hat dann aber erkannt, also dass da ein Potenzial drin ist, möchte ich es mal so nennen. Und vielleicht kurz zu den Montagsdemonstrationen. Die gab es schon seit Mitte der 80er oder Anfang der 80er immer in Leipzig. Das waren Friedensgebete, die immer am Montag stattfinden. Und daraus sind dann also letztlich also Montagsdemonstrationen entstanden, also wo man dann eben für eine bessere DDR gegen die Obrigkeit demonstriert hat. Also gab es also mehrere Sachen. Und ich fand eine nette Randanekdote, warum die Montagsdemonstrationen immer um 17 Uhr waren. Erstens, weil diejenigen, die gearbeitet hatten, haben dann Zeit gehabt, um auf eine Demonstration zu gehen. Und die Geschäfte waren noch offen, sodass man also in die Innenstadt gehen konnte, aber man wusste nicht, ob die jetzt einkaufen wollen oder vielleicht zur Demonstration gehen wollen.
Ah ja, das ist schlau.
Also man hat sich wirklich auch Gedanken gemacht, also wie kann man also diesen Protest auch so organisieren, dass der funktioniert und eben auch nicht in Gewalt ausartet. Und am 9. Oktober, Also die Friedensgebete waren immer vor der Nikolaikirche, die ist so mitten in Leipzig auch, also in der Innenstadt. Und am 9. Oktober waren es bereits 70.000 Menschen, die dort demonstriert haben. Am 16. Oktober, also eine Woche später, waren es 120.000. Dann sind es 300.000 gewesen, so am 23. und 30. Oktober. Und dann am 6. November waren es dann schon 500.000 Menschen in Leipzig, die dort demonstriert haben. Also eine halbe Million. Für das immer noch, also auf die Gesamtbevölkerung natürlich ist immer noch eine kleine Summe, aber ich finde das schon beeindruckend, 500.000. Also das ist schon Berliner CSD, glaube ich, so ungefähr die Größe. Oder eine Love Parade, sagen wir mal so, in der Mitte ihrer Glanzzeit. Und natürlich haben die Montagsdemonstrationen nicht nur in Leipzig stattgefunden, also es verbreitete sich dann immer mehr, also in unterschiedlichen Bezirken, Regionen. Und wir hatten ja mal in einer Folge, du erinnerst dich vielleicht, Plauen als einen Heimatort. Und in Plauen waren zum Beispiel auch eine der ersten größeren Montagsdemonstrationen. Leipzig ist halt bekannt, Plauen war aber, sagen wir da auch relativ früh. Man hatte dann am 9. Oktober, und jetzt wird's interessant, den Satz ein bisschen verändert und hatte auf 25.000 Flugblättern den Satz, wir sind ein Volk, draufgeschrieben. Mhm. So, und auch hier ist nämlich das Interessante, wenn man den gesamten Text vom Flugblatt liest, ergibt es einen ganz anderen Sinn, als man jetzt vielleicht im Kopf hat mit wir sind ein Volk. Der Sinn war, ist 25.000 Mal gedruckt worden von der Lukas-Gemeinde, also von Bürgerrechtlern und Oppositionellen. Und die wollten, dass keine Gewalt ausbricht. Und haben deswegen ein Volk reingeschrieben, weil sie vor allen Dingen auch den Polizisten, also nicht nur den Demonstranten, sondern auch den Polizisten signalisieren wollten, also ihr seid ja auch Teil des Volkes. Mhm. Also nach Motto, geht nicht gegen uns vor, dann geht ihr auch gegen euch vor. Und auf dem Flugblatt selber stand, wir sind ein Volk, Gewalt unter uns hinterlässt ewig blutende Wunden. Für die entstandene ernste Situation müssen vor allem Partei und Regierung verantwortlich gemacht werden. Aber heute ist es an uns, eine weitere Eskalation der Gewalt zu verhindern. Davon hängt unsere Zukunft ab. So stand dann auf einmal, wir sind ein Volk. Und der Satz, wir sind ein Volk, hat sich aber relativ schnell durchgesetzt. In einer etwas späteren Zeit, nämlich nachdem die Mauer gefallen ist oder zumindest also die Mauer geöffnet worden ist. Das war ja dann am 9. November 1989, also gar nicht mehr so weit danach. Und der Satz ist medial auch häufiger aufgegriffen worden in Westdeutschland, weil dort war nämlich wir sind ein Volk ganz anders wahrgenommen worden, nämlich dass die Menschen dort für die Wiedervereinigung auf die Straße.
Hatte ich auch immer gedacht. Also ist mir auch neu, die Information. Ich dachte immer, das kommt daher, dass...
Ja, aber dabei ist der Satz ein bisschen früher entstanden. Die Geschichte ist aber noch nicht ganz zu Ende. Wir sind das Volk, ist aber zentral für diese Montagsdemonstration und zum Beispiel auf dem Alexanderplatz gibt es auch eine Gedenktafel, die ist 2000 aufgehängt worden. Dort steht eben auch der Satz, wir sind das Volk. Also die Gedenktafel erinnert sich eben auch an diesen Satz und der ist auch zentral für diese Geschichte. Mit der Bild-Zeitung ist... Welche Überraschung, dass der Satz, wir sind ein Volk, erstmal so richtig groß geworden. Also weiß man ja, die Bild war ja damals noch viel, viel größer, hatte also eine Millionenauflage oder mehrere Millionenauflage. Und die haben dann am 11. November getitelt, wir sind das Volk, rufen Sie heute, wir sind ein Volk, rufen Sie morgen. Und haben dann darunter nochmal geschrieben, die Wiedervereinigung Deutschlands, das ist unser Auftrag. Da merkt man auch, also da war natürlich auch ein Stück weit eine Agenda dahinter. Das ist jetzt aber beim Springer Verlag natürlich auch keine Überraschung. Und am Montag, den 13. November, hat es wieder eine Demo in Leipzig gegeben. Und dort ist zumindest laut Zeitzeugen das erste Mal auch mal gehört worden, dass man auch Wir sind ein Volk gerufen hat. Wobei, wenn man jetzt sozusagen etwas kritischer draufschaut, wird gerne dazu als Kontext gegeben. Man weiß eben nicht, waren das jetzt also Menschen aus der DDR, die das gerufen haben oder waren das vielleicht Westdeutsche, weil die Mauer war ja offen und es sind auch eben viele Leute aus Westdeutschland gekommen und haben in diese Demonstration auch reingemischt, wollten natürlich die Menschen unterstützen. Aber es gab vielleicht auch andere Interessen, weil da kommen wir nämlich gleich drauf, da gibt es eine ganz interessante Recherche vom Deutschlandradio dazu, dass vielleicht das doch nicht alles so zufällig war. Also klingt schon fast nach einer Verschwörungsgeschichte. Ab Mitte Januar wurde dann Wir sind ein Volk richtig groß, nämlich durch die CDU. Die haben nämlich flächendeckend plakatiert, Handzettel verteilt, Sticker verteilt und dann, als die Volkskammerwahl dann auch kam, wo Lothar de Maizière für die CDU angetreten ist, stand sogar Wir sind ein Volk auf seinem Wahlplakat, also als ob das sozusagen sogar von ihm wäre oder ob er das initiiert hätte. Allerdings, selten war der Satz alleine, er war nämlich zusammen häufig auch mit Deutschland einig Vaterland, was ja in der Nationalhymne der DDR eigentlich, und das war Teil der Hymne, ist allerdings nie gesungen worden. Das also war sozusagen eine ausgegraute Strophe, nenne ich es jetzt mal so. Und Wir sind ein Volk, und da kommen wir zu dieser Recherche vom Deutschlandradio, was ich gerade nannte. Die behaupten durch ihre Recherche, dass Sigmar Faust, das ist ein Systemkritiker, der irgendwann vom Westen auch freigekauft worden ist. Ich glaube in den 70ern, sorry, habe ich leider nicht notiert. Und er hätte also sozusagen ein Plakat mit Wir sind ein Volk geschmuggelt. Und zwar hat er einem Rentner, der eben, zu Rentner durften ja damals frei hin und her fahren zwischen den beiden Ländern. Und der hat ihm 1000 D-Mark gegeben, damit er dieses Plakat mit auf so eine Demonstration mitnimmt. Und so ist im Grunde genommen, also Wir sind ein Volk, möglicherweise ist das erste Mal eben auch als ein Plakat auf so eine Demo gekommen. Vielleicht, ich möchte jetzt gar nicht über den Systemkritiker zu viel sprechen, aber ich habe da mal einfach mal seinen Namen nochmal eingegeben. Und es hat sich rausgestellt, dass er 2018 anti-islamische Sachen gesagt hat, mit der AfD sympathisiert hat. Also es ist auch interessant, wie manche Bürgerrechtler und Systemkritiker sagen auch schnell in so eine Art rechtspopulistische Blase abgewandert sind. Und da ist er ja auch nicht der Einzige. Das von 2018, ich weiß jetzt nicht, ob er sich danach noch gewandelt hat oder andere Aussagen geliefert hat, das sei hier nochmal in Klammern genannt. Ja, so ein typisches Transparent, also mit in Anführungszeichen gesagt, hängt im Stiftunghaus und das ist so eine Deutschlandkarte, also wo schon eben Ost- und Westdeutschland zusammen gezeigt werden. Dann sind da so ein paar Großstädte mit Anfangsbuchstaben und Punkten gekennzeichnet mit Schwarz-Rot-Gold, einen Farben. Die Berlin wird ausgeschrieben und da ist so ein kleines Herz, das dann eben zeigt. Also das ist sozusagen die Hauptstadt. Und groß über diesem Transparent steht dann, Wir sind ein Volk. Und zu Wir sind das Volk, also jetzt kommt es wieder zu Wir sind das Volk, gibt es eine kleine Randanekdote, nämlich 2002 haben der Pfarrer Christian Führer und Leipziger Oberbürgermeister zu der Zeit Wolfgang Tiefensee versucht, den Slogan Wir sind das Volk schützen zu lassen, also als Marke. Mhm. Die Intention war, dass es eben nicht missbraucht werden sollte von jemanden und die wollten jetzt also nicht anfangen, da irgendwelche Tassen und so ein Merch oder so zu verkaufen, sondern sollte geschützt werden. Aber die Bürgerrechtlerin Angelika Karnitz hat dann beim Patent- und Markenamt, so glaube ich heißt es, die Aufhebung dieses Markenschutzes sogar beauftragt oder beantragt und man hat hier dann auch Recht gegeben und am 6. Februar 2013 ist es dann vom Markenamt gelöscht worden. Es hat noch einige Versuche gegeben, Wir sind das Volk, markenrechtlich zu schützen, unter anderem auch als Bild-Wortmarke von so einer rechten Splittergruppe aus Norderstedt. Dort ist es dann, also Wir sind das Volk zusammen mit so einem Reichsadler. Also da sieht man schon, also es gab sehr wohl eben auch von der rechten Seite häufig diese Versuche. Da kommen wir gleich auf Pegida, was du ja schon genannt hast. Aber Wir sind das Volk ist 2004 das erste Mal wieder aufgetaucht, nämlich auch auf Montagsdemos gegen den Sozialabbau. Das ist da, wo Hartz IV kam. Und dort hieß es dann, wir sind das Volk und nicht die Sklaven von Hartz IV, war so eine Parole. Und eine andere Parole war, nieder mit Hartz IV, das Volk sind wir. Also ist, glaube ich, ein bisschen flüssiger. Aber auch da gab es natürlich schon eine riesengroße Diskussion darüber, darf man jetzt Wir sind das Volk benutzen? Ist das nicht irgendwie falsch? Also ist das hier wirklich also gegen die Obrigkeit? Da gab es also sehr, sehr unterschiedliche Stimmen dazu. Aber zusammengefasst, es gab auf jeden Fall Kritik daran, also es dort in diesem Kontext auch zu benutzen. Und das Ganze ist natürlich so als Diskussion wieder hochgekommen, als dann eben also Pegida, diese rechtspopulistische Protestbewegung, wie sie auch genannt wird, das dann am 11. Oktober 2014 das erste Mal auch auf einer sogenannten Montagsdemo dann benutzt hat. Und dort stand dann eben, wir sind das Volk, ihr aber nicht, ihr Stützen des Systems, ihr Volksfeinde und Volksverräter. Auch auf den Pegida-Demos, dann tauchte eben neben Wir sind das Volk eben auch Sätze wie Ausländer raus ein. Also es hat überhaupt gar nichts mit dem zu tun, dass man dort gegen die Obrigkeit gekämpft hat, sondern im Gegenteil, man hat im Prinzip gesagt, also wir sind das Volk, also die haben sich selbst als das Volk definiert und damit aber gesagt, wer alles nicht das Volk ist. Mhm. Das ist, glaube ich, auch der große Unterschied und natürlich auch ein bisschen die Schwierigkeit mit dem Begriff Volk, denn dazu gibt es nämlich gar nicht so eine eindeutige Definition. Also manchmal sind es sozusagen alle Bewohner einer Nation, manchmal eben also sozusagen so innerhalb eines bestimmten Gebietes, also man sind immer größere Menschenmengen, aber so was genau darunter fällt und was nicht, ist eigentlich nicht so klar. Und das finde ich interessant, weil man nämlich bei meinem Vater, ich habe häufig mit ihm diskutiert und er so, ja, weißt du überhaupt, was Volk bedeutet? Und dann habe ich gesagt, das weiß ich eigentlich nicht genau. Er hat mir selber aber auch nie erklärt, was er unter Volk versteht. Deswegen habe ich mit diesem Begriff selber so eine Schwierigkeit, weil mich das immer an so Diskussionen mit meinem Vater dann auch erinnert. So zwei Kritiken, die dann auch so kamen, also der Dirk Kubiaweil, ist ein Journalist beim Spiegel 2015, der hat eben auch gesagt, dass sich sozusagen, wir sind das Volk auch gar nicht mehr eignet, sondern geschichtlich ist es nur als Protest gegen den Obrigkeitsstaat, also der DDR, zu verstehen und dort hat es auch Sinn ergeben, aber heute ergibt es eben keinen Sinn, weil wenn man nämlich jetzt von wir sind das Volk spricht, dann wäre es eigentlich antidemokratisch in der Hinsicht, dass man nämlich sagen würde, das Volk, also quasi also in der Demokratie, wie wir leben, wäre sowas wie eine homogene Masse. Also dass alle der gleichen Meinung sind und alle das Gleiche wollen. Und das ist genau das Gegenteil eigentlich von der Demokratie. Denn in der Demokratie geht es ja darum, dass eben ganz unterschiedliche Stimmen, Perspektiven und Hintergründe ja zusammenkommen und man gemeinsam was erarbeitet. Und das war sozusagen seine Kritik. Und in der Welt gab es so eine Art Live-Ticker zu auch zu so Demonstrationen im 2018, wenn ich es richtig hier geschrieben habe, 2012, glaube ich. Und dort hat dann der Journalist nebenbei quasi geschrieben, es hätte eigentlich damals heißen sollen, wir sind auch das Volk. So, wie auch immer man also diesen Kommentar bewerten sollte, aber fand ich nochmal interessant, wie man doch mit so einem Wort trotzdem so ein bisschen Kontext verändern kann. Und die AfD hat natürlich sich dem Ganzen ja auch gewidmet. Ich hatte es schon angedeutet, 2009 haben sie auf dem AfD-Plakat geschrieben, unter anderem damals wie heute, wir sind das Volk. Also da haben sie versucht, im Grunde genommen die Montagsdemonstration von 89 sich jetzt anzuheften, so nach Motto, dass sie jetzt auch wieder gegen die Obrigkeit kämpfen. Und das ist ja eine Geschichte, die sie ja gerne nehmen. Ne? Also die da oben, so nach Motto, also sie wären ja nur die einzige legitime Partei und die anderen sind es natürlich nicht. Ne? Wir sind sozusagen diejenigen, die hier für das Volk kämpfen, ne? Und die anderen ja gegen das Volk. Also da merkt man schon so ein bisschen, aus welchem Geiste das auch entspringt. Und die haben tatsächlich auf das Plakat auch noch geschrieben, 1989 bis 2019 vollende die Wende. Sie haben es auch als Wende 2.0 bezeichnet. Also haben schon so versucht, sich da so ein bisschen draufzusetzen, obwohl sie natürlich was ganz, ganz anderes meinen. Man das zum Beispiel auch gerne als völkisch bezeichnet, denn in unserer Verfassung steht nämlich das also Volk ist sozusagen ein Begriff für das Staatsvolk. Also das sind alle Menschen in Deutschland, unabhängig ihrer Herkunft und Muttersprache, werden ja zum Beispiel zur nationalsozialistischen Zeit Volk eben mit Rasse und Ideologie miteinander verbunden worden ist. Also da gab es dann eben also das eine Volk und die nicht da reinpassten in dieses Schema, die waren dann halt nicht das Volk. Mhm. Ja, und das macht es halt so schwierig, überhaupt diesen Begriff zu benutzen. Man benutzt dann eben auch gerne den Begriff völkisch. Wir beschäftigen uns ja häufiger damit, was, also nicht nur die Geschichte, sondern was das mit uns heute macht. Und ich finde, gerade weil wir sind das Volk häufiger wieder verwendet wird, aber von Leuten, die überhaupt gar kein Interesse haben, also ich sage jetzt mal hier, was zu verbessern, sondern eigentlich eher was zu verschlechtern, dass man vielleicht diesen historischen Kontext kennt und sich klar macht, dass das eine mit dem anderen überhaupt nichts zu tun hat. Ja. Und auch wie die Leute dort, also diejenigen, die damals auch demonstrieren gegangen sind, die waren in einem Obrigkeitsstaat, in einem autoritären Staat, eine auch Diktatur, wie es häufig historisch auch genannt wird. So, und die wollten wirklich das Land verbessern gegen die eine einzige Partei, die im Grunde genommen alles beherrscht hat. So, und jetzt praktisch sich dort also hinzustellen und zu sagen, hey, also das ist genauso wie damals, ist an sich schon eine totale Geschichtsverklärung und versucht sich eigentlich nur, ja, ich selbst, die will eigentlich nur Stimmung machen. Oder wie Steffen Mau mal sehr schön gesagt hat, das sind unter anderem auch Polarisierungsunternehmer. Das fand ich nochmal ein schönes Wort. Also die versuchen ganz bewusst auch zu polarisieren, die Leute auch wütend zu machen oder auf ihre Ängste einzugehen und nicht einzugehen, sondern also ihre Ängste auch zu nutzen und somit also so eine Art Spaltung herbeizuführen, also zumindest so eine gefühlte Spaltung, um dann eben also zum Beispiel bei Wahlen erfolgreicher zu sein. Und die AfD gilt ganz klar als so eine Art Polarisierungsunternehmer. Aber sind nicht die einzigen. Also da gibt es noch viel mehr, die davon tatsächlich auch leben, die vielleicht nicht nur Wahlen haben wollen, sondern auch Bücher verkaufen wollen oder wie auch immer. Mhm. Ja, das zu Wir sind das Volk. Was macht das mit dir, wenn du jetzt das so gehört hast? Wo?
Ja, spannend, weil ich ein bisschen was gelernt habe, wo ich dachte, ich kenne schon alles. Also, dass das aus einem größeren Zusammenhang kam und dieses Wir sind ein Volk auch forciert worden ist, wusste ich nicht. Finde ich gut. Und ich finde es ewig nicht mehr drüber nachgedacht, aber das ist wirklich krass. Und das finde ich, dieser Begriff kann so schöne Lehre sein, weil ich glaube, andere Generationen sehen das anders. Aber ich in meinem Alter und jetzt hier mit meiner westdeutschen Sozialisation der letzten 20 Jahre habe ich, jetzt wo ich drüber nachdenke, den Begriff in letzter Zeit wirklich als negativ wahrgenommen, weil eben gekapert worden ist von rechten und nationalen Kräften so. Und was ich jetzt, wo ich drüber nachdenke, total schade und merkwürdig finde. Ja. Aber dass sich so ein Begriff, also die Hoheit über Worte und Wörter wichtig ist, zeigt dieser Begriff, finde ich. Also, dass man dafür sich den zurückholen muss oder sich für sich beanspruchen kann und wer darf das, ist. Also Sprache macht da ein schönes Symbol, wie wichtig Sprache ist und wie mächtig.
Ja, und vor allen Dingen, mich hat ja am meisten überrascht, das, was ich am Anfang beschrieben habe, wie eben gesagt habe, ja, also hier ist die Volkspolizei und dann im Prinzip das als Antwort war. Ja. Ne, also wir sind doch das Volk so ungefähr. Und also wie so ein Halbsatz oder wie so ein Kontext auf einmal auch so ein Satz, der so tief eingeprägt ist, auch verändert. Also der ehrlich gesagt für mich manchmal auch so, gerade auch jetzt durch AfD und Pegida teilweise auch so verändert worden ist, dass es mir unangenehm ist, diesen Satz zu hören. Wir haben ja mal, glaube ein oder zweimal auch darüber gesprochen, wie es sich für mich lange Zeit anfühlt, überhaupt eine deutsche Fahne, also das überhaupt eine Fahne zu zeigen, dass ich zum Beispiel eine deutsche Fahne nicht aus dem Fenster raushängen würde. Und gerade in den 90ern, wenn das Leute gemacht haben, dann, also in Rostock, da hatte man jetzt nicht das Gefühl, dass Leute, die, ich sage jetzt mal, linke Patrioten sind, möchte ich mal kurz so formulieren. Also Deutschlandfahne war immer irgendwie was mit irgendwas Schmutziges, so Nationalstolz und auch eine Form von Patriotismus. Und das hing bei mir dann auch immer so im Kopf, ne, mit Wir sind das Volk. Aber jetzt, wo ich mich nochmal damit auseinandergesetzt habe, hat das nochmal eine ganz andere Bedeutung für mich. Zeigt aber auch, wie wichtig es ist, sich diesen Satz nicht nehmen zu lassen. Nur weil es ähnlich klingt, ist es nicht dasselbe. Im Gegenteil, es ist sogar was vollkommen anderes.
Ja, und wie ambivalent natürlich die ganze Sache auch ist mit so Symbolen, ne? Ja. Wir haben gerade Deutschland vorhin erwähnt, ne? Nach der WM 2006 sagt man, oh, solches Sommermärchen, es ist wieder legitimer, die Deutschlandfahne zu zeigen. Da gab es so die Jahre, wo man dachte, ah ja, irgendwie jetzt irgendwie als Symbol für Deutschland und Freiheit. Und dann kommt dann jemand, der mit so einem Deutschland-Hut ist und sagt, ihr habt mir ins Gesicht gefilmt. Und auf einmal irgendwie Pegida die Deutschlandfahne und schon ist es wieder nicht mehr en vogue. Also es ist auch krass, wie die Symbolik so schwankt einfach, je nachdem, wer gerade die Deutungshoheit darüber hat. Mhm. Ist uns ja nicht bewusst, wir sind ja im Frieden und Wohlstand aufgewachsen, aber dieses, wir hissen unsere Fahne oder erobern eine Fahne, daher kommt das ja. Ne? Also das ist ja, also das Symbol einer Fahne ist ja, und auch eine von Sprüchen und Schlachtrufen, das kommt ja nicht von ungefähr.
Ja, und wie wichtig aber auch so Schlachtrufe sind. Ne? Mhm. Ich habe, weil natürlich konnte ich jetzt auch nicht nachzeichnen so richtig, ne? Also ab wann sind es mehr Plakate geworden, ab wann haben das dann 20.000 Leute gerufen. Aber wie wichtig eben auch so eine Demonstration ist, dass man zum einen weiß, was ist eigentlich das Ziel, also was will man eigentlich, gegen wen will man es möglicherweise auch oder von wem will man etwas. Und das dann so zu organisieren, dass es immer mehr wird, dass es also eine Dynamik entfaltet, dass es im Grunde genommen auch merkbar ist. Ne? Also dieses, also ein Slogan weiß man ja auch, also viele Unternehmen und Produkte haben ja auch Slogans. Also wie wichtig das alles ist, so auch in dieser Kombination. Und dass das manchmal auch darüber entscheidet, ob eine Demonstration letztlich erfolgreich ist oder nicht.
Ja. Oder eben auch ein Produkt, also ne, wenn du den Vergleich, wir kommen ja beide so ein bisschen aus der Werbung, Kunst und so, dass eben bei solchen Sachen manchmal auch du nicht beeinflussen kannst, was der Spruch, also du kannst forcieren und probieren, aber am Ende kommt dann durch Zufall irgendwas raus. Also wie ja, Gorbatschow mit wer zu spät kommt, bestraft das Leben oder so. Also das ist auf einmal so ikonische Sätze oder wie Angela Merkel, wir schaffen das. Du konntest ja nicht voraussehen, dass das genau, glaube ich, du warst ja hier auch bei Wir sind das Volk. Du konntest nicht ahnen, dass das der Signature für deine Bewegung wird.
Ja, ich glaube auch nicht, dass Angela Merkel sich dessen bewusst war, dass dieser Satz höchstwahrscheinlich ihre 16-jährige Kanzlerschaft im Grunde genommen überschreibt.
Ne? Ja, und wenn man die Rede, wenn ich es richtig erinnere, war auch bei Angela Merkel, die war eine Antwort auf eine Journalistenfrage, glaube ich, ne? Mit schaffen wir das? Und sie, ja, klar schaffen wir das, wir schaffen das, weil sonst ist das nicht das Land, in dem ich irgendwie, aber das war ja auch nur, genau, es war ja kein vorbereitetes Skript.
So ist es ja. Nicht so wie bei Ich bin ein Berliner oder I have a dream, ne? Also wo das ja schon, also es, wo man ja auch gehofft hat, dass das, glaube ich, dann irgendwie so reinkommt. Wobei ich auch nicht weiß, ob I have a dream tatsächlich schon, also als die Rede geschrieben worden ist und sie gesprochen worden ist, ob klar war, dass dieser Satz so ikonisch dann auch sein wird. Ne? Mhm. Also vielleicht erhofft durch Martin Luther King, aber ob es, also so wie er dann eigentlich geschichtlich dann auch eingegangen worden ist und genutzt worden ist, ja.
Ja toll, vielen Dank für das Thema. Ich habe was gelernt. Das heißt, unsere Hörerinnen haben bestimmt auch was gelernt. Und das ist das Wichtigste. Schön.
Supi, dann haben wir noch einen schönen Abschluss. Du hast was zur Heimatkunde mitgebracht, entweder ein Ort oder ein Bild. Was ist es denn heute?
Ein Foto mitgebracht.
Ein Foto.
Wir hatten ja letztens, wer das sehen will, eine Corporation. Wie nennt sich das heute? Eine Co-op.
Eine Co-op.
Mit Schwalbenjahre, wo wir beide ja Fotos hochgeladen haben auf Instagram und was dazu erzählt. Und eins der Fotos habe ich dir heute mitgebracht. Erzähl mal was über Schwalbenjahre kurz, dann suche ich das raus.
Ja, Schwalbenjahre ist ein Projekt von einer Fotografin und sie lässt in ihrem Instagram-Account Menschen eine Woche lang jeden Tag Fotos, teilweise auch Videos, davon natürlich nicht so viele, veröffentlichen aus ihrer Zeit in der DDR. Und dort geht es vor allen Dingen darum, einfach vor allen Dingen so Alltagssituationen auch zu zeigen und eben die Geschichte dazu auch zu erzählen. Also dass eben, das ist so ein bisschen das Ziel auch von Schwalbenjahre, dass die Vielfältigkeit eigentlich der DDR und des Ostens damit auch darzustellen, dass dort eben nicht immer alles grau-grau war, sondern dass es eben viele Facetten, Schichten, Farben gab, viele unterschiedliche Menschen und Geschichten. Und das, man kann also Schwalbenjahre als ein riesiges Fotoalbum von Ostdeutschen begreifen.
Und es geht vor allem auch um das Privatleben, ne? Dass man die private
das Privatleben,
Foto,
genau.
So, ich habe dir ein Foto mitgebracht und da kommt schon zu dir rüber gesaust. Ich liebe es einfach. Jetzt wie immer ist es sehr von sehr schlechter Qualität, weil es existieren ja sehr wenig Fotos, weil wir keine Kamera hatten, aber mein Papa eine Super 8 Kamera und es ist wieder ein Screenshot, also ein Standbild eines Super 8 Films.
Also das Bild scheint einen Schulstart zu markieren, weil da nämlich eine riesen Schultüte ist.
Ja, erklär doch mal, was auf dem Bild zu sehen ist. Für alle, die es übrigens sehen wollen, auf ostkinder.eu seht ihr es ganz oben im Stream von allen unseren vorgestellten Fotos. Und wer eine App hat, die das darstellen kann, seht ihr es auch jetzt als Coverbild.
Ja, also in der Mitte ein Kind mit, ich weiß nicht, ob die Hosen wirklich rosa sind oder ob sie eigentlich weiß sind, trägt eine sehr, sehr große Schultüte, einen großen Rucksack, der wahrscheinlich in 10 Jahren sich etwas kleiner anfühlen wird. Links davon steht eine Frau in einem Rock und einer modernen Jacke aus den 80ern, ein bisschen retro. Und rechts steht ein junger Mann. Im Hintergrund gibt es noch ein kleines Fotobombing von einem älteren Herrn. Und da steht auch noch mal ein kleines Mädchen und guckt das Kind an. Und ja, das Kind ist blond, glaube ich.
Bin ich.
Du bist das Kind.
Der Junge bin natürlich ich, das hast du direkt erkannt. Das kleine Mädchen ist meine Schwester, der junge Mann ist mein älterer Bruder, die Frau in dem Grog ist meine Mutter und den Fotobombenmann kenne ich nicht. Ja, genau, das ist meine Schuleinführung. Hast du auch schöne Fotos deiner Schuleinführung?
Ich weiß nicht, ob sie schön sind, aber die haben ja irgendwie alle so was Typisches, ne? Also diese riesen Schultüte und dann steht man meistens vor der Schule.
Was war auf deiner Schultüte drauf?
Boah, das weiß ich nicht. Ich habe witzigerweise das Foto jetzt auch wegen der Schwalbenjahre wieder in die Hände bekommen, aber ich habe nicht mehr auf die Schultüte geguckt. Vielleicht Pittiplatsch.
Ja, bei mir waren Märchenfiguren drauf. Und ich weiß gar nicht, ob ich es im Podcast schon mal erzählt habe. Meine, es hat doch damals jeder, die Klassenlehrerin, man wurde vorgerufen und hat seine Zuckertüte bekommen. Und bei mir waren so Märchenfiguren drauf. Ich weiß noch, meine damals dann ja vierjährige Klassenlehrerin fragte, was da drauf ist und so. Und ich dachte, hey, ist die blöd? Also ich habe als Kind gedacht, warum fragt die mich so komische Sachen, als wenn ich ein bisschen dumm wäre, das weiß ich noch. Ich habe dir aber das Foto mitgebracht, weil es eine wunderbare Geschichte dazu anschließt. Und zwar, das hat es bei Schwalbenjahre auch geschrieben, diese Hose, die du beschrieben hast, ist wirklich rosa.
Sehr schön.
Und meine Mutter erzählte heute noch die Geschichte, dass sie damals so stolz war, dass sie, ich weiß gar nicht, im An- und Verkauf oder auch aus einer Weste, ich weiß gar nicht mehr genau, jedenfalls hatte sie diese rosa Hose und fand mich total schön da drin und war froh, dass sie, ne, Mangelwirtschaft, eine so tolle neue Hose für mich bekommen hat, für die Schulanführerin, damit ich schick bin. Und ganz viele Leute aber wohl gesagt haben, du kannst dem Jungen noch keine rosa Hose anziehen. Wie kannst du denn dem Danny eine rosa Hose zur Schulentführung anziehen? Ja, so spinnt sich die Geschichte. Und ich heute noch meiner Mama sage, wenn ich sie ärgern will, dass ich damals noch weiß, dass mich die rosa Hose schwul gemacht hat. Aus Scherz und Spaß. Ja, und meine Mutter erzählt die Geschichte immer heute noch gerne, dass es ambivalente Gefühle gab, diese rosa Hose, aber sie sehr stolz und froh war, dass es die gab.
Ja. Ne, also festlich wirkt sie ja, also da gar keine Frage. Aber ich war nur unsicher mit dem Rosa, weil das ganze Foto so einen leichten rötlichen Überzug hat und deswegen hätte es auch eine weiße Hose tatsächlich sein können und wäre jetzt einfach nur durch die Verfärbung so gekommen.
Mit diesem Foto verbinde ich außerdem eine der größten Demütigen meiner Kindheit.
Und so. Ich finde es schön, wie du so von, voll die schöne Geschichte zu, es ist eine der schrecklichsten Geschichten läufst. Demütigung.
Ja, man muss dazu sagen, typisch wie viele Leute in der DDR hat man ja irgendwie versucht, das System auszunutzen. Mein Vater war ja Lehrer und weil ich einen Schulranzen brauchte, so trug es die Geschichte zu, hat mein Vater einen Klassenausflug mit seiner Schulklasse, er hatte damals Berufsschule Kalischacht da gearbeitet, es gab eine Klassenfahrt, eine Tagesreise und er hat gesagt, da fahren wir noch nach Berlin, um mal die Hauptstadt der Deutschen Demokratischen Republik zu sehen. Aber die Wahrheit war, wir wollten mir einen Schulranzen kaufen. Und konnten dann das Angenehme mit Nützlichen verbinden. Und wir haben also dann in einem großen Kaufhaus am Alex Berliner werden es wahrscheinlich kennen, diesen Schulranzen gekauft, den es bei uns in Sondershausen nicht gab. Großstadt, dann ganz toll. Mein Vater war froh, dass er ihn gekriegt hat. Und ich komme und trage voller Stolz diesen Schulranzen auf meinen Schultern, weil ich weiß, ich werde ja ein paar Wochen eingeschult, aus diesem Kaufhaus und irgendwie standen da, warum weiß ich nicht, eine Frau am Ausgang. Ob die einem die Tür auf und zu gemacht hat als Service, weiß ich nicht. Oder ob sie da eine geraucht hat, weiß ich auch nicht. Jedenfalls eine Verkäuferin dieses Ladens guckt mich an, sieht mich stolz mit dem Schulranzen, spricht mich an und sagt zu mir, oh, du hast ja einen Schulranzen auf. Das dauert ja aber noch, ehe du in die Schule kommst, als ich klein war. Obwohl es ja ein paar Wochen so weit war. Und ich war so, ich weiß, als Kind, das ist so eine fest manifestierte Kindheitserinnerung, dass ich so beleidigt und traurig war, dass die Frau dachte, ich bin noch zu klein, um in die Schule zu gehen. Aber wie man sieht, auf dem Foto, der Schulranzen sieht schon sehr groß an mir aus.
Aber das war ja normal, dass Schulranzen generell sehr groß an Kindern wird.
Aber ich weiß noch, das war eine der, also ich fand es ganz schlimm als Kind. Und wie meine Mutter auf diesem Foto aussieht, Gott bewahre. Also wenn man meine Mutter heute sieht, dass sie mal solche Röcke getragen hat.
Ironischerweise habe ich aber, als ich das Foto gesehen habe, habe ich gedacht, das könnte genau auch meine Mutter gewesen sein. Also es gibt Fotos, wo sie sowas Ähnliches trägt und auch so von der Frisur her hat mich irgendwie voll an meine Mutter. Ne?
Welches ist ja deine Schuleinführung? Du bist die Fotobombe.
Nee, es wäre viel witziger gewesen, wenn meine Mutter dich eingeschult hat. Wir sind Brüder und wissen es gar nicht.
Und ich habe das Foto jedenfalls mitgebracht, da ich ja heute immer noch geärgert werde, dass ich klein bin. Das ist da schon angefangen. Das schließt sich der Kreis im Erwachsenenalter. Und ja, ich seitdem keine rosa Hose mehr besessen habe.
Ich habe mal langsam wieder Zeit, ne?
Eine also, zulegen.
Wobei ja rosa ja überhaupt gar kein Problem ist, ne? In den 80ern, ich glaube auch 70ern, war das ja eine total normale Farbe für Männer. Also rosa war ja sowieso nie eine Frauenfarbe in der Geschichte. Naja, das jetzt kommt, glaube ich, jetzt zu spät, ne? Wenn ich das jetzt erzähle.
Du bist 20 years late to the point.
20 years later.
Ja, das
sehr schön.
Von mir.
Ja, dann Du hast sonst immer noch eine Frage zum Schluss an mich. Ich kann gar nicht auflegen, wollte ich gerade sagen, ohne dass du eine Frage stellst.
Ja, natürlich habe ich die Frage. Du hast, meine letzte Demonstration war ja der CSD hier in Köln. Aber du sagtest, du warst seit längerem mal wieder auf einer großen Demonstration. Welche war das denn?
Das war die im Januar, glaube ich, als diese Korrektivrecherche rausging und dort in hunderten Städten Deutschlands gegen rechts demonstriert worden ist. Und da bin ich dann auch bei der ersten Demonstration in Köln auch mitgegangen, wo man, ich glaube, die hatten das sehr schnell angemeldet und hatten gedacht, so 3000 Leute hatten sie vermutet, wo sie dann, glaube ich, auch nur so einen Lautsprecher irgendwie mitgebracht haben. Und es sind dann irgendwie 20.000 Menschen geworden. Ich habe von den Lautsprechern
viel
gar
mehr,
nichts mitbekommen.
Von 30 oder 40.000. Das waren richtig, richtig viele.
Ja.
Und habe ich erzählt in diesem Podcast schon, dass ich die Demonstration eröffnet habe?
Ich bin mir nicht sicher. Also ich kenne die Geschichte, aber erzähl sie einfach nochmal.
Die Geschichte geht folgendermaßen, wir kommen relativ late zur Party, alles ist voll. Ne? Wir sind natürlich jetzt Köln, wir kennen uns aus und ich habe zu meinem Freund gesagt und zwei Leuten, mit denen wir noch waren, ich sage, wir haben hier keine Chance zum Heumarkt zu kommen, lass uns ganz außen rumgehen. Und dann sind wir quasi fast über den Neumarkt die Kurve zurückgemacht und denken, oh, hier ist auf einmal alles frei und stehen quasi die Polizei, die Demonstration vorher begleitet und dann stellen wir uns in die erste Reihe, da war relativ viel Luft, weil vorne keiner war, so. Und irgendwann ist so eine, wir stehen da 20, 30 Minuten und auf einmal beschließen wir irgendwie, mein Freund sagt, wollen wir jetzt mal loslaufen? Und dann sagen wir alle, und dann hat sich so die relativ schnelle Gruppe gesagt, wir laufen jetzt los. Und liefen halt los. Man muss sich vorstellen, die Polizei, vielleicht so 20 Meter vor uns. So, und da wie alle Leute hier aufgeregt waren und dachten, nee, wir stehen hier in der Kälte. Also wir haben uns quasi los und hinter uns sind Leute direkt mitgelaufen. So, und was machte die Polizei? Das, was ich nie erwartet hätte. Ein Polizist springt in sein Megafon, sagt, geht los und fängt auch an loszulaufen. Die erste Polizeikette mit den Fahrzeugen setzt sich langsam in Bewegung. Und wir gehen etwa 100 Meter. Auf einmal sagt der Polizei zu uns, hat ein Funkgerät so, und sagt der eine Polizist, seid ihr die offiziellen Leute oder was? Und wir so, nee, wir sind einfach nur losgelaufen. Und sagt, ihr seid einfach losgelaufen, weil die haben halt die haben eigentlich auf die Organisatoren wohl gewartet, die ja noch geredet haben. So. Und die wollten sagen, wir laufen nur. Aber in dem Moment war ja alle quasi, du musst dir vorstellen, wir liefen und 30.000 Leute sind auch mit losgelaufen. Gab es halt kein Zurück mehr. Also es war nicht mehr in der Lage, diese Demonstration anzuhalten. Und so habe ich aus Versehen diese Demonstration mit eröffnet. Und wollte es gar nicht. Ich kenne mich ehrlich gesagt mit den Regeln nicht aus. Ich dachte, man steht dann da und läuft halt los. Ich wusste nicht, dass das eigentlich jemandem ein Go geben muss.
Deswegen würde ich mich nie in die erste Reihe stellen.
Aber alle waren so dankbar, weil es ging halt so ewig. Wir standen ja alle schon 2 Stunden da und alle waren, glaube ich, froh, dass sie losgelaufen sind.
Ja, es war ja auch wirklich kalt. Ne? Also ich habe meine Füße dann gar nicht mehr gespürt. So. Ja, schöne Anekdote zum Schluss. Vielen Dank dafür.
Ja. Sollte jemand Regressforderungen stellen, weil irgendwas, ich bin, das ist gelogen. Es war von, die Geschichte stimmt. Klingelstreich, Klingelstreich.
Na denn, Schüssing.
Auf Wiedersehen, Alex.
Ja, Schüssing.